Weißt du, warum es dir immer wieder so schwer fällt, so zu leben, wie es Gott gefällt? Ja, dass du vielleicht immer wieder das Gegenteil von dem tust, was du dir vielleicht vornimmst, was du vielleicht in der Bibel liest und oder hörst und dir vornimmst, aber es dann so schwer ist. Da gibt es also drei Hauptmöglichkeiten. Sicherlich immer noch ein paar andere Dinge, aber so drei hauptsächliche Dinge. Das erste, was natürlich sein kann, du bist gar kein Christ und deswegen fällt es dir so schwer. Du bist kein Kind Gottes und dann kannst du natürlich auch nicht so leben wie eines und es wird immer ein Krampf sein. Ja, vielleicht christlich aufgewachsen, ja, vielleicht als Kind der Gemeinde oder so, hörst die ganzen Sachen und willst vielleicht auch irgendwie so leben, vielleicht auch den Eltern zuliebe oder was auch immer, aber es ist so schwer und irgendwie willst du es doch nicht so richtig. Und deswegen ist ein Krampf, weil du einfach gar kein Kind Gottes bist. Und in dem Fall, da braucht es ganz klare Buße, ganz klare Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der einen dann erstmal neu macht. Sodass es dann einfach kein so ein Krampf mehr ist. Jetzt gehe ich aber mal davon aus, dass zwar nicht alle, aber doch viele hier oder die meisten doch Kinder Gottes sind. Und da gibt es zwei andere Möglichkeiten, warum das Ganze so ist, zwei andere Gründe. Und das eine ist, also eigentlich dann die zweite Möglichkeit, dass unser alter Mensch, unsere alte Natur, ja, dass das noch nicht ganz abgelegt ist. Ja, dieser alte Adam, der rebelliert in uns doch immer noch gegen Gott. Der eigentlich, wenn wir ein Kind Gottes wurden, ist getötet worden. Ja, ist neu gemacht worden eigentlich, unser alter Mensch. Aber es ist halt doch noch da, solange wir hier auf dieser Erde sind. Deswegen wird man nie in diesem Leben vollkommen so leben, wie es Gott gefällt. Das wird erst im Himmel so sein und dann richtig schön sein. Ja, wenn da dieses alte Schlechte von uns weg ist. Das wird schön sein. Aber dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit und auf die will ich heute mit der Predigt raus. Ja, wir brechen die Predigtreihe ein bisschen für diese Predigt heute hier. Diese dritte Möglichkeit. Es tobt nämlich ein geistlicher Kampf um uns herum, in dem der Teufel versucht, uns abzuhalten, Gott die Ehre zu geben. Ja, als Kind Gottes, da steht man mitten auf einem Schlachtfeld. Nicht ein Schlachtfeld, wo Mensch gegen Mensch oder Maschine gegen Maschine kämpft, ja, wie man es aus den Kriegen in dieser Welt kennt. Nein, es ist ein geistliches Schlachtfeld gegen unsichtbare Mächte, ein unsichtbares Schlachtfeld, das trotzdem nicht weniger real ist. Ja, ein Schlachtfeld und ein Kampf gegen den Teufel und seine Kumpanen. Weil der will uns Christen davon abbringen, Gott zu verherrlichen. Er weiß, dass er uns niemals unsere Errettung wegnehmen kann oder unsere Kindschaft zu Gott, das weiß er. Wer ein Kind Gottes ist, von dem kann er die Erlösung nicht wieder klauen. Das weiß der Teufel. Dieser Krieg, der ist definitiv schon entschieden. Ein für alle Mal. Aber auch wenn dieser Krieg schon entschieden ist, heißt es noch nicht, dass auf dem Weg hin, bis sich das zeigt, dass dieser Krieg entschieden ist, dass auf diesem Weg schon jede Schlacht gewonnen wurde, jede einzelne. Ja, wie damals 1944 mit dem D-Day, als am 6. Juni der Krieg eigentlich schon zugunsten der Alliierten definitiv entschieden war. Heißt aber nicht, dass schon jede Schlacht gewonnen war, weil es hat noch circa ein Jahr gedauert, bis wirklich jede Schlacht geschlagen war und Hitler endgültig besiegt war. Das hat noch ungefähr ein Jahr gedauert, nachdem eigentlich schon klar war, wer die Sieger sind. Und in diesen Schlachten, die noch ausstehen, bis sich der endgültige Sieg auch zeigt, der schon klar ist, aber bis der sich zeigt, in diesen Schlachten stehen wir bis zum Lebensende als Kinder Gottes, wenn sich dann der endgültige Sieg auch zeigen wird. Was also tun, wenn man in so einen Krieg, den man gar nicht will, wenn man in den verwickelt ist, einen Krieg, den man auch nicht mit unseren Augen sieht, wo wir trotzdem wissen, er ist da, wo wir jedes Mal auch dann merken, wenn wir wieder so leben, wie es Gott nicht gefällt, wo wir merken, ja, da hat mich wieder versucht, einer davon abzuhalten, Gott die Ehre zu geben. Was kann man machen? Naja, wenn man auf dem Schlachtfeld steht, man kann natürlich Augen zu und tun, wie wenn nichts wäre. Wenn die Kugel um einen fliegen, vielleicht nicht ganz so die beste Entscheidung. Nein, kämpfen. Sich schwer bewaffnen, ja, in das größte Waffenarsenal gehen, das man findet, sich schwer bewaffnen und mitmischen in diesem Krieg. Davon handelt Epheser 6, die Verse 14 bis 18, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. In Epheser 6, die Verse 14 bis 18, um die soll es heute gehen. Bevor wir uns die aber anschauen, will ich ganz kurz den Epheserbrief, weil das ist ja jetzt einfach ziemlich am Ende des Briefes, will ich es ganz kurz euch vorher den Epheserbrief skizzieren, dass wir auch verstehen, wie ist dieser Text einzuordnen? Was braucht es dazu? Die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief, die haben so ein Wort, das öfters vorkommt, und dieses Wort heißt sitzen. Ja, man könnte den Epheserbrief einfach so in drei Schlagworte einteilen: sitze, wandle, stehe. Also drei Aufforderungen: sitze, wandle, stehe. Die ersten drei Kapitel geht es um das Sitzen. Einfach zur Ruhe kommen, weil ich weiß, ich gehöre zu Jesus Christus. Er hat schon alles für mich erledigt. Ja, ich sag mal, also in diesem Bild jetzt von diesem Krieg, das ich jetzt so am Anfang ein bisschen beschrieben habe, in diesem Bild, er hat diesen Krieg für mich schon gewonnen. Ja, ich kann ruhig da sitzen, und zwar nicht irgendwo, sondern ich setze mich vor Jesus Christus hin, ja, in diesem Bild gesprochen, ich setze mich vor ihn hin, lerne von ihm, lebe dann, oder ja, kenne diese Wahrheiten, die für mich gelten, wenn ich sein Kind bin. Ja, ich lerne, ich versuche zu verstehen, was es heißt, in ihm zu sein. Denn das geht es ganz viel in den ersten drei Kapiteln. Was bedeutet es, wenn ich in Jesus Christus bin oder zu ihm dazugehöre? Ja, so fängt zum Beispiel der Brief an mit einem siebenfachen Segen, den ich habe, wenn ich zu Jesus Christus gehöre. Geht dann weiter, dass wir die Hoffnung der Berufung kennenlernen sollen durch erleuchtete Augen des Herzens, ja, dass darum gebetet wird, zum Beispiel in Vers 18. Ja, dass wir durch das, dass wir vor Jesus sind, erleuchtet werden, ja, im Herzen. Nämlich, dann will ich im Herzen das Begreifen, Glauben und tiefes Vertrauen haben und deswegen ruhig sein können, weil wir wissen, wer ist unser Herr. Es wird dann auch am Anfang von Kapitel 2 nochmal detailliert das Evangelium beschrieben, dass wir tot sind in unseren Sünden, ja, dass wir gegen Gott rebelliert haben, aber er nicht einfach gesagt hat nein, sondern dann kommt dieses große Aber Gottes in Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Vergebungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, und dann wird beschrieben, wie das Ganze geht, nämlich aus Glauben, den Gott schenkt und so weiter. Das sind alles Dinge, die sollen wir kennen, das sollen wir uns hinsetzen und es verstehen und begreifen und tief in unser Verständnis einprägen. Wird dann weiter beschrieben, ja, wer zur Gemeinde gehört, der ist der Tempel Gottes, ja, der ist der Leib Jesu, das sichtbare Teil Gottes in dieser Welt, weil weil Gott in uns wohnt. All diese Dinge muss man begreifen, um zu wissen, was für eine hohe Berufung das ist. Ja, und so sind viele Dinge in den ersten drei Kapiteln drin. Sitz hin und schau dir das an und staune. Und dann bleibt der Brief aber nicht stehen, sondern in Kapitel 4 und 5 geht es dann mit diesem Wandle weiter. Also unser Lebenswandel, unser wie wir leben. Weil daraus, aus dem, was wir jetzt verstanden haben und glauben, soll ein gottgefälliges Leben auch kommen. Ja, wenn das nicht passiert, dann sind wir nämlich in Kapitel 1 bis 3 irgendwie vor den falschen, quasi vor dem Falschen gesessen. Dann sind wir nicht vor dem richtigen Jesus gesessen. Dann war das irgendwas Falsches, was uns da gesagt wurde. Ja, wenn nicht Kapitel 4 und 5 dann daraus folgt. Das muss folgen, aber die Grundlage ist Kapitel 1 bis 3. Was hat Gott schon alles für dich getan? Schau dir das an, staun drüber und dann Kapitel 4 und 5, lebt da draußen gottgefälliges Leben. Ja, die ersten 6 Verse von Kapitel 4, dass man in Liebe und in Einheit lebt. In Versen 7 bis 16 dann, dass man die Gaben, die Gott eingesetzt hat, die Gott gegeben hat, dann auch in der Gemeinde und darüber hinaus für diese Welt auch einsetzt. Dann ab Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 20 wird gesagt, legt diesen alten Menschen ab, der schon getötet wurde, aber eben halt doch irgendwie da ist, leg den ab und zieh den neuen Menschen an. Das, was Gott dir schon gegeben hat, das zieh immer mehr an. Ja, leg Lüge, Stehlen, Bosheit, Bitterkeit, Geschwätz und so weiter, leg das ab und zieh an Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Ja, kauf die Zeit aus, werd voll Geistes und so weiter. Diese Dinge soll man anziehen. Und der letzte Abschnitt bei diesem Wandeln ist noch dann Kapitel 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 9, wo es um Unterordnung geht von verschiedenen Gruppen, wo man sich unterordnen soll, was genauso zu einem gottgefälligen Leben gehört. Das ist die Voraussetzung, wo man dann in Kapitel 6 kommt, wo es um das Stehen geht. Ja, dieses Wort kommt hier öfters mal vor. Genau, gleich, wenn ich mal den Text ein bisschen vorlese, mal schauen, wie oft dieses Wort stehen, ja, oder so ein ähnliches Wort da eigentlich vorkommt. Wenn du nämlich zu Jesus Christus gehörst, vor ihm sitzt, diese Wahrheiten ja, tief im Herzen hast, daran glaubst und dann so lebst, dann kannst du nämlich im Glauben standhaft bis zum Ende festhalten. Das meint dieses Stehen. Ja? Wenn du das alles so getan hast, dann kannst du auch dem Teufel widerstehen. Das ist dann die Aussage in Kapitel 6 und wird erklärt, wie es auch funktioniert. Ich lese uns noch schon einleitend die Verse 10 bis 13 in Kapitel 6, bevor wir dann zu dem eigentlichen Teil für heute ab Vers 14 kommen. Da beginnt es mit schließlich, ja, also so schließt jetzt quasi dann den Brief auch und zeigt, okay, wenn du jetzt so gelebt hast oder so lebst, was folgt jetzt auch noch da draus? Was ist so das, was dann auch noch da dazugehört zu diesem gottgefälligen Leben? Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht Oder bleiben wir erstmal kurz bei dem Vers 10. Ja? Wir sollen stark werden. Nicht irgendein Bodybuilding betreiben, ja, wo unsere Muskeln wachsen. Das ist nicht damit gemeint, sondern stark in ihm, in der Macht seiner Stärke. Ja? Das ist damit gemeint. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Ja, ich denke, es ist eigentlich jedem klar, dass man in so einem Krieg irgendeine Kampfausrüstung haben sollte, eine Waffenrüstung, ja, weil wenn die Kugel um einen fliegen, ist es nicht gut, einfach vielleicht so in Shorts und Badeschlappen dazustehen, ja, und meinen, man befindet sich vielleicht am Strand in der Normandie und geht jetzt gerade baden. Ja, das war am D-Day sicherlich nicht so. Es ist klar, dass man eine Kampfausrüstung braucht. Aber was wird hier gesagt? Nicht, ja, du brauchst eine Kampfausrüstung. Nein, sondern zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die ganze. Nicht meinen, ja, okay, jetzt habe ich halt vielleicht hier so einen Brustpanzer oder so. Ja, vielleicht ein bisschen moderner, irgendwie eine kugelsichere Weste. Das heißt, ich bin ja geschützt, wenn ich jetzt hier von vorne einen Brustpanzer anhab. Nee, dann kommt eben der Feind mit List, wie es hier heißt, von hinten und ersticht dich von hinten. Oder wie auch immer. Ja? Du musst rundherum, von oben bis unten, geschützt sein. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Und wieder, was ist für eine Waffenrüstung? Die Waffenrüstung Gottes. Nicht irgendeine Waffenrüstung von uns, was wir so meinen, was in diesem Kampf hilft. Weil das ist kein Kampf, den wir kennen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, wir hier, die wir hier sitzen, kennen nicht mal einen Kampf, wie in dieser Welt geführt wird. Ja, und da können wir wirklich froh sein. Aber selbst wenn wir diesen Kampf als Soldaten kennen würden, können wir nicht sagen, ja okay, ich weiß ja, wie es funktioniert zu kämpfen. Ja? Nein, wir brauchen Gottes Waffenrüstung, weil er weiß, was man in diesem Kampf braucht. Das wissen wir einfach nicht. Gott weiß es besser. Ja, wir müssen nicht meinen, wir brauchen vielleicht ein bisschen neuere, modernere Waffen, wie Gott sie halt damals so in der Bibel beschrieben hat. Ja, brauchen irgendwie jetzt noch ein paar neue menschliche Errungenschaften. Ja, mit etwas, was wie Gott sich jetzt nicht gedacht hat, wo man lauter menschliche Weisheit reinmacht, ja, menschliche psychologische Erkenntnisse, menschliche soziologische Erkenntnisse, die nicht auf dem Wort gegründet sind. Nein, wir brauchen Gottes Waffenrüstung, nicht unsere. Gott weiß es definitiv besser. Vers 12. Denn, so beschrieben, warum brauchen wir die ganze Waffenrüstung und zwar von Gott? Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, wir stehen hier nicht irgendwo mit einem Panzer auf dem Schlachtfeld und kämpfen gegen Menschen. Und deswegen kennen wir diesen Kampf auch nicht. Weil wir ihn auch nicht sehen mit unseren Augen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es wird hier sehr dramatisch beschrieben, was für ein Kampf das ist. Ja, man könnte schnell irgendwie vielleicht auch so, oh Hilfe, was hier irgendwelche großen weltbeherrschenden Mächte und was auch immer. Wir dürfen eins nicht vergessen. Jesus Christus, er ist immer noch der König der Könige und der Herr der Herren und der alles so lenkt, wie er will. Selbst den Teufel. Er muss Gott gehorchen. Und trotzdem hat Gott ihm, auch in dieser bösen Welt, einen gewissen Spielraum für eine gewisse Zeit gegeben. Einen Machtbereich, in dem der Teufel agieren kann und in dem er auch Fürst dieser Welt genannt wird, an einer anderen Stelle im Epheserbrief. Ja? Oder hier der Weltbeherrscher dieser Finsternis, dieser finsteren Welt, der letztlich hinter all dem Bösen dann auch steckt. Aber trotzdem, Jesus Christus ist der Herr. Er hat aber trotzdem einen Machtbereich, den wir nicht unterschätzen sollten. Deshalb, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ja, um in dieser Situation, in dieser Beschreibung auch widerstehen zu können und dann sogar, wenn man widerstanden hat, auch noch zukünftig stehen bleiben zu können, brauchen wir eben diese ganze Waffenrüstung. Ja, uns wird hier also ein gigantischer Kampf beschrieben zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Seid ihr euch dessen bewusst? dass da ein Kampf ist? Der Daniel hat mal so einen kleinen Einblick, also der Prophet Daniel, so einen kleinen Einblick darin bekommen, als ihn tatsächlich ein Engel besucht hat und gesagt wurde, dass er eigentlich schon 21 Tage, 3 Wochen vorher kommen wollte, aber ihm 21 Tage vom Reich der Finsternis widerstanden wurde und er nur durch die Ablösung eines anderen Engels jetzt dort entbehrlich wurde und kommen konnte. Ich lese es ganz kurz vor in Daniel 10, Vers 13. Daniel 10, Vers 13 sagt dann er zu Daniel: Aber der Fürst des Königsreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Ja, das, da meint es jetzt definitiv keine menschlichen Könige, weil dieser Michael, den er hier beschreibt, ist auch ein Engelfürst. Wir bekommen nicht allzu viele Einblicke in diese unsichtbare Welt in der Bibel. Ja? Wir leben hier in dieser sichtbaren Welt, aber immer mal wieder kommt so ein, gibt Gott uns so einen kleinen Einblick da drin. Ich denke, es ist gut, dass wir auch gar nicht mehr Einblick haben. Ja? Würde uns sicherlich nur verwirren und verängstigen. Aber ab und zu gibt es trotzdem einen kleinen Einblick, dass wir wissen auch, dass das Realität ist. Und dass wir uns dessen trotzdem bewusst machen. Vielleicht hört es sich auch für dich an wie Fantasy, aber es ist definitiv Realität. Glaubt's mir, es ist Realität. Und jeder Christ steht in diesem Kampf. Ja, ob er will oder nicht, deswegen bringt es auch nicht zu sagen, ja okay, Augen zu, ich sehe nichts, ich habe nichts mehr zu tun. Ja, das bringt nichts, weil du siehst auch mit offenen Augen nicht. Ja, das ist nur, was man mit den Augen des Herzens sieht. Egal, ob man will oder nicht, man ist ein Soldat Jesu Christi auf diesem Gebiet. Die Frage ist nicht, nehme ich an diesem Kampf teil oder nicht? Die Frage ist, wirst du siegreich aus diesem Kampf hervorgehen? Das ist die eigentliche Frage. Oder wirst du im Kampf fallen und zwar gerettet werden, weil das ist nicht der Kampfplatz. Ja, zwar gerettet werden, aber trotzdem mit großem Verlust für dich und auch für andere, für die du verantwortlich bist. Weil es immer Konsequenzen hat. Oder hast du vielleicht gar keine Auswirkungen in diesem Kampf, weil du durch andere Dinge in dieser Welt abgelenkt, vielleicht aber nur am Schlachtfeldrand stehst und zuguckst, was andere so machen. Und dich lieber mit unwichtigen Dingen in dieser Welt beschäftigst. Ja, ich weiß, es hängt alles von der Gnade Gottes ab, wie es bei uns aussieht, definitiv. Aber Gott hat uns hier auch eine Verantwortung dafür gegeben und uns deswegen unter anderem auch diese Zeilen hier geschrieben, wo er sagt, Leute, werdet stark im Herrn. Ja, seid bereit für diesen Kampf. Denn in Kriegszeiten, da lebt man definitiv anders wie in Friedenszeiten. Ja, muss man sich sicherlich nur die Nachrichten oder vielleicht mal einen Kriegsfilm angucken. Da gibt man sich nicht mit Nebensächlichkeiten ab. Ja, da ist man wachsam, da ist man viel genügsamer. Das sind andere Dinge, die werden auf einmal total unwichtig, die sonst irgendwie alles bedeuten manchmal. Und wir sind in diesen zu meinen geistlichen Kriegszeiten. Ja, da gibt es nie Frieden. Wir können froh sein, hier in Europa ist seit vielen Jahren Frieden. Zumindest äußerlich. Aber in diesem Krieg, da gibt es keinen Frieden, bis der Herr wiederkommt und ein für alle Mal dann den Sieg zeigt. Aber bis dahin steht man in diesen Schlachten. Und der Gegner hat keine Gnade und ist definitiv stärker als wir Menschen. Deswegen ist diese Waffenrüstung, dieses Waffenarsenal so wichtig. Und ich lese uns die Verse 14 bis 18. So steht nun, also wie sollen wir stehen? So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Eigentlich heißt es hier, ziehe Jesus Christus an. Weil diese Rüstungsgegenstände, dieses Waffenarsenal, das hier beschrieben wird, diese Gegenstände, die werden im Alten Testament alle als Bilder für den verheißenen Messias gebraucht, der die Schlachten Gottes kämpft, der für Gottes Volk den Sieg erringt gegen Sünde, Tod und Teufel. Wird alles im Alten Testament schon mit diesen Gegenständen verheißen. Und es geht bei diesen Gegenständen, ja, weil wir im geistlichen Bereich sind, natürlich nicht um tatsächliche Dinge, wie man es vielleicht an so einem Soldaten hier sieht. Ja, Dinge, die wir anfassen könnten. Ja, außer vielleicht hier, was heißt hier jetzt das Wort Gottes? Ja, wir haben hier die Bibel, die können wir anfassen, aber alles andere nicht. Aber das ist auch nicht das, mit dem wir dann jemanden erschlagen sollen. Sondern es sind Dinge, die unseren Charakter beschreiben. Es geht hier in allem um unsere Charakterfrage und das Zeugnis vor der Welt. Weil hier will der Satan angreifen und uns unbrauchbar machen. An unserem Charakter. Uns unbrauchbar für diesen Kampf machen. Manche Kämpfer Gottes, die ihr gutes Zeugnis hier verloren haben wegen irgendeiner dummen Sünde und deswegen in vielem unbrauchbar geworden sind, die hätten sich vielleicht lieber auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen, als so zu enden. Vielleicht war es nur irgendeine dumme Beziehung und 20 Jahre später redeten die Leute immer noch davon. Gott hat es vergeben, das ist nicht die Frage. Aber man ist vielleicht nicht mehr so wirksam im Kampf. Wegen irgendeiner dummen Kleinigkeit. Deswegen die ganze Waffenrüstung anziehen. Beginnen wir mit dem ersten, dem Gürtel der Wahrheit. In Vers 14. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ja, also so kann man quasi dieser Übermacht entgegentreten und widerstehen. So steht nun, so könnt ihr dann auch stehen, wenn ihr all diese Dinge jetzt anzieht. So ein Soldat hat ja so eine Tunika, ja, getragen, so ein Gewand, Kleid. Im Kampf musste er das dann hochgürten, ja, musste sich mit einem Gürtel gürten an seinen Lenden, sodass er dann auch rennen konnte, ja, dass das Ding dann nicht bis runter hing, wie es eigentlich so in Friedenszeiten ganz gut war, gegen die Kälte. Ja, aber im Kampf musste das Ding hochgegürtet werden, dass man einfach auch eine gewisse Beinfreiheit hatte und nichts einen zum Stolpern bringen konnte. Lüge soll uns nicht zu Fall bringen. Und deswegen brauchen wir Wahrheit. Einerseits wirklich, ich sag mal, die Wahrheit hier aus der Bibel, biblische Lehre, wo Gott uns die Wahrheit sagt und nicht wir von allen möglichen Lügen in dieser Welt, wo jeder so seine eigene Idee hat, ja, von diesen ganzen Lügen infiltriert werden, sondern wir brauchen Gottes Wahrheit, die wir dann den Lügen dieser Welt, den Lügen des Teufels entgegensetzen können. Das ist einerseits dieser Gürtel, dass wir nicht zu Fall kommen. Mit der biblischen Wahrheit, die wir brauchen in uns, ja, dieses Hinsitzen vor Jesus Christus. Andererseits sollen wir dann aber auch wahrhaftig leben in der Wahrheit und sich auch nur die Wahrheit sagen und denken und da keine Kompromisse eingehen, weil sonst bringt es uns genauso zu Fall. In der Wahrheit oder wahrhaftig dann auch leben. Wie war das bei Jesus Christus? Als er hier auf der Erde war, hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Deswegen letztlich heißt es hier, ja, zieh Jesus Christus an. Er ist nämlich die Wahrheit. Ja, gürte dich mit ihm. Ja, ich sag mal, schnall dich hier ihn um. Wer könnte von sich sagen, ich bin die Wahrheit? Weil er, ja, in sich als Person die Wahrheit ist und dadurch natürlich auch nur die Wahrheit getan und gesagt hat. Aber auch schon im Alten Testament, in Jesaja 11, Vers 5, heißt es von ihm prophetisch, Jesaja 11, Vers 5, heißt es vom versprochenen Retter, Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue oder die Wahrheit, ja, kann man beides übersetzen, wird der Schutz seiner Lenden sein. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Wahrheit der Schutz seiner Lenden. Das ist genau dieser Gürtel der Wahrheit, den wir hier anziehen sollen. Jesus Christus, ihn als Wahrheit in Person. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Geht's hier gleich weiter in Vers 14. Soll nicht nur die Lenden umgürtet haben mit Wahrheit, sondern auch bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, uns quasi in Gerechtigkeit einhüllen. Ja, einmal wieder vor Jesus Christus sitzen und uns bewusst machen, dass seine Gerechtigkeit uns schützt. Ja, wenn wir in seiner Gerechtigkeit sind, ja, und er sie uns geschenkt hat, dann sind wir vor Gott gerecht und brauchen kein Gericht mehr für unsere Sünden befürchten. Wir sind in seiner Gerechtigkeit geschützt. Dafür müssen wir natürlich auch diese Wahrheiten kennen, ja, wirklich vor ihm hinsitzen und dann auch dem Teufel vielleicht in Versuchung vorhalten und sagen, nein, die Gerechtigkeit Jesu, die gilt mir. Natürlich nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen, in dem Sinne, ja, ich bin ja ein guter Mensch. Ja, das mag vielleicht andere Menschen vielleicht manchmal täuschen, aber Gott sicherlich nicht. Zu meinen, dass wir gute Menschen sind. Nicht auf unsere Gerechtigkeit vertrauen, da wird man gleich erstochen, weil das ist nicht wirklich ein Brustpanzer, das ist maximal ein Papier, ein hauchdünnes oder so. Ja, weil unsere Gerechtigkeit, die gibt es nicht. Also dessen bewusst machen, die Gerechtigkeit Jesu allein schützt mich. Aber dazu gehört es dann natürlich im Umkehrschluss auch, die Gerechtigkeit zu tun, zu der ich gehöre. Weil sonst werde ich angreifbar. Ich kann nicht sagen, ja, die Gerechtigkeit Jesu schützt mich, deswegen kann ich lauter Ungerechtigkeiten tun. Nein, die Gerechtigkeit auch tun, ja, das ist wieder das, ja, wo hier auch mein Charakter angesprochen wird. Es geht hier immer um was ich schon habe in Jesus bei diesen Gegenständen, weil er es ist. Und andererseits soll es bei mir dann genauso sichtbar werden in meinem Charakter. Wenn wir wieder zu Jesaja im Alten Testament gehen, in Kapitel 59, Vers 17 heißt es, wieder prophetisch über den Messias, Jesaja 59, Vers 17, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils, kommen wir gleich noch dazu, auf sein Haupt. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er hat diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vers 15, und seid beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also die Füße mit der Bereitschaft zur Evangelisation zu haben, um dieses Evangelium des Friedens auch weiterzugeben und hier quasi auf dem richtigen Weg zu sein, wirklich auch ordentliches Schuhwerk anzuhaben. Ja, nichts gegen Flipflops oder sowas, aber im geistlichen Bereich sollte man die nicht haben. Ja, da brauchen wir ordentliche Wanderschuhe oder was auch immer. Ja. Hier die Frage, bist du bereit, wirklich jeden Weg zu gehen, den Gott dich da führt? Hast du diese Bereitschaft? Verzichtest du vielleicht dann auch für Gottes Reich auf bestimmte Dinge, die vielleicht auch nette Wege sind, die man gehen kann, die aber hier nicht helfen? Strebst du wirklich auch nach Gottes Leidenschaft, Menschen zu retten? Ja, er als dieser größte Missionar, der die Leidenschaft hat, Menschen zu retten, ist es auch deine Leidenschaft? Dann fang einfach an. Egal, ob du jetzt in der Schule bist oder ob es in der eigenen Familie ist, in der Verwandtschaft, bei der Arbeit, beim Einkaufen, wenn man irgendwo so Leute trifft, die Nachbarn, was auch immer. Hier geht es um die Bereitschaft, diese frohe Botschaft weiterzugeben, dass da einer ist, der dir wirklich alle Gerechtigkeit vor Gott gibt. Und das ist das, was zählt. Beim Herrn Jesus heißt es in Jesaja 61, Vers 1, sagt er von sich selbst, ja, sagt er, hat der Jesaja schon prophetisch geschrieben, dass, was der Messias dann sagt, der Geist des Herrn Jahwes ist auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, also wozu ist jetzt diese Salbung, ja, diese Einsetzung? Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Dazu ist er gesandt worden. Ja, und er hatte dann diese Bereitschaft dazu auch zu gehen, aus der Herrlichkeit, ja, ich sag mal aus, muss auf uns beziehen, wirklich aus unserer Komfortzone, aus unserem Guten und alles, was wir vielleicht haben, was auch gute Dinge was sind, wo gar nichts Schlechtes an sich sind. Der Herr Jesus hat ja auch nichts Schlechtes, er hat die Herrlichkeit und ging trotzdem in unseren Dreck hinab, was ihn einfach nur vieles gekostet oder alles gekostet hat. Hat für uns drauf verzichtet, auf diese Herrlichkeit, um sie dann später wieder ja, sich zu nehmen. Die Füße mit der Bereitschaft zur Evangelisation. Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, das war damals zumindest in der Zeit, wo es geschrieben wurde, bei den Soldaten so ein Großschild, um wirklich auch den ganzen Körper schützen zu können, weil jetzt mal wieder in unserem Bild, ja, der Feind schießt unaufhörlich, ja, du stehst wirklich unter Beschuss, ja, der Satan, der schießt unaufhörlich, hier mit feurigen Pfeilen, ja, Anfechtung von ihm, Versuchung, das hat man nie unter den Füßen, aber wenn man meint, jetzt das eine hat man vielleicht unter den Füßen, dann beginnt vielleicht schon wieder das nächste aus einer anderen Richtung, ja, dass man unter Beschuss steht. Das sind Dinge, die hören nie auf. Deswegen den Schild ergreifen. Aber was heißt, wenn man ihn einfach ergreifen soll? Das heißt, er ist da. Er heißt nicht, such dir einen, bastel einen, schweiß dir ein Schild oder zimmerst dir aus Holz oder was auch immer. Der ist da, ergreif's. Steht bereit, nimm diesen Schild. Und zwar ist es das Schild des Glaubens. Ja? Glaube, vertraue darauf, dass Gott dich schützt. Das ist dieser Schild des Glaubens. Der Herr Jesus hat es auch in der Versuchung gemacht, ja? Zum Beispiel Matthäus 4. Es war ein gläubiges Festhalten am Wort Gottes. Es war ein gläubiges Festhalten. Das war das Schild des Glaubens, das er ergriffen hat. Nein, Gott hat so gesagt und ich glaube das. Das Schild des Glaubens. Und wenn dann der Teufel dir einreden will, ja, Gott liebt dich nicht oder sowas, dann zitiert das Schild des Glaubens, zum Beispiel Römer 8, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und deswegen heißt es hier, dass alle feurigen Pfeile auslöscht. alle. Das ist ein Schild, das kann 100 Jahre unter Beschuss stehen. Es löscht alles aus. Es hält Stand. Der Sieg, der ist hier da durch Jesus Christus. Es ist ein stabiles Schild. Vertrau drauf. Nehmt auch den Helm des Heils. Geht's dann weiter. Hier geht es darum, dass wir unser Denken auch schützen. Ja, das Brief wurde in Epheser geschrieben, im griechischen Umfeld. Ja, die haben mit dem Kopf gedacht, nicht wie im hebräischen Umfeld, wo man mit dem Herzen eher denkt. Ja, dass man sich in Gedanken auch das Heil immer wieder klar macht. Ja, den Helm des Heils, wirklich seine Gedanken hier auch schützen, sich das Heil immer wieder klar macht. Täglich sich das Evangelium vor Augen führt, indem ich das, ja, wo ich dann wieder bewusst bin, dass ich in Jesus das Heil habe. Weil uns der Teufel vielleicht Dinge einreden will über Gott, die gar nicht wahr sind. Ja, Gott will dich mit deinen Sünden nicht mehr. Was, du hast schon wieder gesündigt? Schon wieder das Gleiche? Na, irgendwann ist doch bei Gott auch mal Schluss, oder? Nein, müssen wir unser Denken schützen. Sagen, nein, das Heil ist da. Ich habe die Gerechtigkeit in Jesus. Ich ziehe diesen Helm des Heils auch auf und denke von der Rettung her, vom Heil her. Ja, wir hatten schon Jesaja 59, Vers 17, wo es über den Messias heißt, er zog an den Helm, ja, des Heils. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort kommt vom Heiligen Geist hier. Ja, das ist das Schwert des Heiligen Geistes, mit dem der Heilige Geist wirkt, ist dieses Wort hier. Ja, dieses Wort, das wir hier haben, in der Bibel, ist das, wie der Heilige Geist wirkt. Das sehen wir ganz viel in der Bibel. Das ist das, was der Heilige Geist nutzen will, um an uns und anderen auch zu wirken. So, damals war das eher so ein Kurzschwert, das zur Verteidigung auch da war. Ja, Verteidigung, sag mal, es steht geschrieben, ja, in diesem Wort, das Gott mir gegeben hat, da steht geschrieben und das nehme ich zur Verteidigung und glaubt es. Das Schwert des Geistes zur Verteidigung. Das war aber genauso auch zum Angriff da, dieses Kurzschwert. Ja, zum Angriff mit dem Wort Gottes, zum Angriff mit dem Evangelium, dass ich das auch aktiv nach außen trage und mich damit einerseits verteidige gegen Versuchungen, zum andererseits auch das Evangelium rausbringe und so andere das auch noch erkennen dürfen. Und da die Frage, hast du genügend Bibelwort in dir, dass du dich auch mit diesem Schwert verteidigen kannst? Oder ist das bei dir so irgend so ein kümmerliches Plastikschwert, weil nichts drin ist, ja? Weil es keine Substanz hat, weil du dieses Bibelwort gar nicht in dir drin hast. Gottes Wort, es hat Kraft. Deswegen sollten wir es gebrauchen und kennen. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Vertrau darauf. In der Verteidigung, aber auch in der Evangelisation. Vertraue auf dieses Wort. Der Jesus sagte von sich selber in Jesaja 49, Vers 2, in diesem Gottesknechtslied, in diesem zweiten sagt er, Gott hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Und er hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Ja. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Aus seinem Mund kommt sein Wort. Und es ist wie ein scharfes Schwert. Es ist das Schwert des Geistes. Und jetzt noch zum Schluss. das Gebet, ja, die Fürbitte. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, jederzeit wachet in Anhalten und Flehen. Also das zeigt so eine Dringlichkeit auch des Gebets. Weil durch Gebet wirkt Gott. Dadurch wirkt er Glaube bei uns, Glaube bei anderen. Er wirkt, dass weitere Soldaten dazukommen. Ja, er wirkt dann auch in der Evangelisation, indem dass wir sicher stehen. Durchs Gebet wirkt er das alles. Alle Dinge, die hier eigentlich aufgezählt werden, sind zur Verteidigung, außer das Schwert und aber auch das Gebet. Die beiden Dinge, die sind auch zur Verteidigung, aber nicht nur. William Kuyper sagte mal, Satan zittert, wenn er den schwächsten Heiligen auf seinen Knien sieht. Wenn der schwächste Heilige betet, der zittert. Weil er weiß, da geht es nicht darum, wie stark ist dieser Christ und so, sondern wenn er zu einem starken Gott kommt, dann zittert er. Es geht in diesem Krieg also darum, sich selber rein zu bewahren im Charakter und vollen Einsatz zu bringen im Kampf. Wie können wir das machen? Wir haben jetzt gesehen, Jesus Christus anziehen. Ja? Wie geht es? Ich lese einfach noch uns die ersten drei Verse aus Hebräer 12 vor. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ein bisschen ein ähnliches Thema. Und jetzt wie? Wie funktioniert das Ganze? Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus. Oder anders übersetzt, indem wir wegschauen von der Sünde hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Betrachtet den. Betrachte Jesus. Und zwar jeden Tag, immer. Du brauchst ihn. Paulus konnte am Ende seines Lebens sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Kannst du das auch von dir behaupten? Wenn ja, dann halte fest, was du hast. Ja? Lass diese Waffen nicht los, die du hast. Die sind überlebensnotwendig und gebrauch sie. Und wenn nein, aber trotzdem ein Kind Gottes bist, dann komm endlich in die Puschen und bewaffne dich. Du brauchst sie. Amen.